Prioritäten zu setzen bedeutet nicht, dass man jede Wunschliste abarbeitet und automatisch erfüllt. Selbstverständlich hat jedes der 27 EU-Länder hier unterschiedliche Schwerpunkte und unterschiedliche Bereiche, wo wir ein starkes Europa auch brauchen. Aber ich denke, wir sollten uns gerade anlässlich der Budgetverhandlungen auch stärker mit der Frage beschäftigen, wo brauchen wir denn diese Handlungsfähigkeit? Wo müssen sich 27 Länder einig sein und wo sind Entscheidungen ohnehin auch rechtlich besser aufgehoben auf nationaler Ebene? Das Prinzip der Subsidiarität, das ist in den vergangenen Jahren manchmal zu sehr in den Hintergrund gerückt.
Herzlich willkommen am Ballhausplatz, dem Podcast des österreichischen Bundeskanzleramts. Mein Name ist Amra Mulic und gemeinsam blicken wir hinter die Kulissen und sprechen über aktuelle Schlagzeilen. Diese Woche begrüße ich Europaministerin Claudia Bauer im Studio. Wir sprechen über Entscheidungen, die bestimmen werden, wie handlungsfähig Europa in den kommenden Jahren ist. Über den mehrjährigen Finanzrahmen, über die Zukunft der Europäischen Kommission und über den europäischen Weg der Ukraine. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Beim mehrjährigen Finanzrahmen 2028 bis 2034 stehen fast 2 Billionen Euro im Raum. Zugleich soll die Union neue Aufgaben bewältigen, sich auf weitere Mitglieder vorbereiten und ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken. Frau Ministerin, braucht Europa dafür mehr Geld oder vor allem klarere Prioritäten?
Es braucht klarere Prioritäten, nämlich genau auf die Bereiche, wo wir tatsächlich einen Mehrwert haben, wo unser Standort einen Mehrwert hat und insgesamt auch die EU-Bürgerinnen und EU-Bürger sehen, dass es sich auszahlt. Und da sind wir im Moment bei den Verhandlungen noch weit entfernt von einer Landezone. Es hat zuletzt einen Vorschlag vor wenigen Wochen noch unter zypriotischem Vorsitz gegeben. Der war leider nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Sie haben den ursprünglichen Vorschlag der Kommission um nicht einmal 2% reduziert. Das ist in unseren Augen reine Kosmetik. Also wir werden hier weiter verhandeln und insbesondere einen Fokus aus österreichischer Perspektive genau auf die Bereiche legen, wo wir eine starke, handlungsfähige Europäische Union brauchen, wo wir umgekehrt auch im Sinne Österreichs viele Gelder zu uns nach Hause holen können, sei es im Bereich der Forschung und Wissenschaft, sei es im Bereich Migration und Sicherheit, sei es beim ländlichen Raum und der Landwirtschaft insbesondere und vielen, vielen mehr. Dort haben wir einen besonderen Schwerpunkt und dort ist es auch notwendig, dass wir diese Gelder abholen in Brüssel.
Zur Einordnung, was ist der mehrjährige Finanzrahmen überhaupt und warum betrifft eine Entscheidung über die Jahre 2028 bis 2034 die Menschen in ganz Österreich?
Der mehrjährige Finanzrahmen ist das EU-Budget. Das wird gleich nicht nur mehrere Jahre verhandelt, sondern gilt dann auch mehrere Jahre, also hat eine Laufzeit von 7 Jahren. Und es regelt sozusagen, wie hoch die nationalen Beiträge der 27 Mitgliedsländer sind, wo die Prioritäten liegen und wie dementsprechend auch die finanziellen Ressourcen in den einzelnen EU-Schwerpunkten ausgestattet sind.
Sie bezeichnen die aktuelle Verhandlungsbox als No-Go-Box. Was ist aus Ihrer Sicht daran nicht akzeptabel?
Ja, in Brüssel sagt man immer zu diesen Verhandlungsboxen Nego-Box, kommt von der Negotiation und einige Nettozahlerländer haben sich darauf verständigt, dass wir das eigentlich als No-Go-Box bezeichnen, weil unter dem letzten Vorsitz Zyperns eben eine Verhandlungsbox vorgelegt wurde, wo nicht einmal 2% gekürzt wurden, also wo noch nicht klare Prioritäten und noch kein klarer Mehrwert erkennbar ist, vorgelegt wurde. Das ist in unseren Augen ein Tropfen auf dem heißen Stein, da müssen wir schon grundlegender auch drüber sprechen und wir erwarten uns zu Recht jetzt auch vom irischen Vorsitz, dass hier eine bessere Verhandlungsbox vorgelegt wird.
Österreich will gleichzeitig mehr europäische Handlungsfähigkeit bei Sicherheit, Forschung, Wettbewerbsfähigkeit, Migration und Landwirtschaft. Wie passt das mit der Forderung nach einem deutlich kleineren Budget zusammen?
Prioritäten zu setzen bedeutet nicht, dass man jede Wunschliste abarbeitet und automatisch erfüllt. Selbstverständlich hat jedes der 27 EU-Länder hier unterschiedliche Schwerpunkte und unterschiedliche Bereiche, wo wir ein starkes Europa auch brauchen. Aber ich denke, wir sollten uns gerade anlässlich der Budgetverhandlungen auch stärker mit der Frage beschäftigen, wo brauchen wir denn diese Handlungsfähigkeit? Wo müssen sich 27 Länder einig sein und wo sind Entscheidungen ohnehin auch rechtlich besser aufgehoben auf nationaler Ebene? Das Prinzip der Subsidiarität, das ist in den vergangenen Jahren manchmal zu sehr in den Hintergrund gerückt, denn man hat sie neue Kompetenzen irgendwie geschaffen. Es wurden neue Institute bzw. Institutionen schlussendlich auch eingerichtet und man hat sich mit Politikbereiche auseinandergesetzt, die eigentlich zu 100% in nationaler Aufgabe sind. Und das ist etwas, was uns sehr von diesem Weg abgebracht hat. Und gerade dann, wenn es ums Geld geht, sollten wir uns darauf fokussieren, wo wir geeint als Europäische Union, als Gemeinschaft von 27 EU-Mitgliedsländern auch wieder stärker vorangehen können. Und das ist selbstverständlich, gerade was unseren Standort betrifft, der Bereich Forschung, Wettbewerbsfähigkeit, die Wissenschaft. Hier profitiert Österreich enorm. Aber auch wenn es um Regionengerechtigkeit, den ländlichen Raum, die Landwirtschaft geht, Migration, gerade dieser Tage ein ganz aktuelles Thema, wo wir stärker denn je wieder Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen müssen und das alle 27 hier auch an einem Strang ziehen. Das habe ich gerade die letzten Tage sehr vermisst, wenn wir an Spanien denken. Also das sind alles die Dinge, wo wir tatsächlich einen Mehrwert zeigen können. Und es ist auch nicht so, dass wir jedes Problem, jede europäische Herausforderung mit einem zusätzlichen Fördertopf regeln und lösen können. Gerade im Bereich der Wettbewerbsfähigkeit sollten öffentliche Investitionen, Investitionen durch EU-Steuergelder eher dazu führen, dass Dinge ja angekurbelt werden und selbst laufen lernen, anstatt vollständig private Investitionen zu ersetzen. Also es geht auch darum, dass wir nicht nur den Fokus auf Steuergelder legen, sondern auch, wie private Gelder stärker mobilisiert werden können. Im Sinne einer Kapitalmarktunion beispielsweise, dass der Binnenmarkt vollendet und auch vertieft wird, indem Bürokratie abgebaut wird. Das wäre schon mal eine wesentliche Komponente, dass der Standort auch attraktiver wird, dass Energie leistbarer wird durch ein neues Strommarktdesign. Das alles sind Rahmenbedingungen, die nicht unmittelbar immer einen neuen Fördertopf bedeuten, aber eine massive und in dem Fall positive Auswirkung hätten.
Wo kann die EU konkret sparen, ohne Europa zu schwächen?
In den Bereichen, wo sie keine Kompetenz hat. Wir haben unterschiedliche Entscheidungsebenen. Das kennen wir manchmal aus dem etwas und manchmal auch zu Recht komplizierten System in Österreich mit unterschiedlichen Gebietskörperschaften, mit den Bundesländern, Gemeinden und der Bundesebene. Und auf EU-Ebene haben wir klare Zuständigkeiten und wir sollten uns genau hier auf die Bereiche konzentrieren, wo wir ein starkes Europa brauchen, wo wir auch rascher Entscheidungen treffen können. Also gerade diese Handlungsfähigkeit war ja die letzten Jahre manchmal etwas geschwächt, weil die Entscheidungsfindung manchmal auch zu Recht lange dauert. Aber wir sollten uns hier genau auf diese Bereiche konzentrieren, statt auf Aufgaben, die ohnehin nur auf nationaler Ebene geregelt werden.
Wann ist ein EU-Budget aus Ihrer Sicht wirklich stark?
Ein Kollege hat einmal gesagt, wenn alle Länder gleich unzufrieden sind. Ich glaube, es ist, um es positiv zu formulieren, ein gutes Ergebnis, wenn wir tatsächlich uns auf die Aufgabenbereiche fokussieren, wo es die starke Europäische Union braucht, wo wir gemeinsam vorankommen wollen, wo wir auch wieder nicht nur Passagier sind im Weltgeschehen, sondern tatsächlich auch selbst Verantwortung übernehmen und nicht nur sozusagen zusehen, was rund um uns und insbesondere in anderen Kontinenten auch passiert. Das ist für mich ganz wichtig und wo wir auch verstanden haben, dass es nicht auf jeden Steuereuro drauf ankommt, sondern wie wir Rahmenbedingungen gerade jetzt auch so legen können, dass wir den Binnenmarkt vertiefen, dass wir eine Kapitalmarktunion schaffen, dass nicht jedes Jahr 300 Milliarden Euro europäische Ersparnisse übersee in den USA veranlagt werden, sondern in Europa veranlagt werden. Das würde schon enorm helfen und das muss nicht immer alles mit Steuergeld geregelt werden.
Sie haben eine Debatte über die Zahl der EU-Kommissare und Kommissarinnen angestoßen. Warum sind 27 Kommissionsmitglieder aus Ihrer Sicht zu viele?
Wir haben ja die letzten Jahre gesehen, dass trotzdem, dass in den EU-Verträgen die Möglichkeit vorgesehen ist, eine kleinere, reduzierte Kommission vorzusehen, dass immer automatisch davon ausgegangen wird, wenn sich eine Kommission bildet, braucht jedes Mitgliedsland einen eigenen Kommissar. Und ich finde, das kann man durchaus in Frage stellen, denn wir haben mittlerweile ja Kommissariate, wo nicht ganz klar ist, sind die für tatsächlich eine europäische Kompetenz auch verantwortlich oder sind es Bereiche wie beispielsweise Jugend, Generationen, Sport und Kultur. Nichts davon ist europäische Kompetenz, das liegt allesamt in den Mitgliedstaaten. Zu Recht, brauche ich dafür einen eigenen Kommissar? Ich glaube nicht. Und dahinter steht ja nicht nur sozusagen der Kopf der Kommission, sondern auch wiederum viel Administration, viel Verwaltung. Und selbstverständlich möchte ja auch jeder dann zu Recht einen Leistungsbericht eine Bilanz vorweisen dessen, was man gemacht hat in seiner Amtsperiode. Also ich glaube, hier sollte man sich tatsächlich auf die Bereiche konzentrieren. Gerne hier auch noch stärker werden, gerade wenn ich an Außenpolitik auch denke, dass wir es hier mit unterschiedlichen Kontinenten und auch Weltregionen zu tun haben. Ich glaube, da könnte man durchaus besser aufgestellt sein, aber ich glaube, es braucht in meinen Augen nicht immer die gleiche Anzahl an Kommissaren wie EU-Mitgliedsländern, weil wir ja auch davon ausgehen, dass wir hoffentlich wachsen werden die nächsten Jahre. Und wenn ein 28. EU-Mitglied vielleicht mit Montenegro die nächsten Jahre dazukommt, glaube ich, wäre das der gegebene Anlass, dass man sich anschaut, okay, wo braucht es Kommissionsmitglieder, wo braucht es politische Verantwortung auf EU-Ebene, wo haben wir sie denn überhaupt auch und wo können wir reduzieren und diese doch manchmal überschneidenden und wenig verständlichen Ressorts und Portfolios auch klarer machen.
Ein Vorschlag könnte 18 statt 27 Kommissionsmitglieder lauten und eine strikt gleichberechtigte Rotation. Wie würde dieses Modell funktionieren?
Dieses Modell kann gut funktionieren, weil es auch in den EU-Verträgen so vorgesehen ist. Es hat hier auch schon mal vor einigen Jahren einen Anlauf dafür gegeben. Es war dann nicht die Begeisterung von allen Mitgliedsländern so hoch, aber das wäre genau etwas, wo man tatsächlich Beteiligung aller Länder schaffen kann in regelmäßigen Abständen. Das heißt, es ist nicht den großen EU-Mitgliedsländern vorbehalten, sondern in einer regelmäßigen Rotation kommt jeder einmal dran. Und die EU-Kommission ist ja so etwas wie die Exekutive der Institutionen. Die Länderinteressen werden ja selbstverständlich weiterhin vertreten. Einerseits im EU-Parlament, wo jedes Land eine gewisse Anzahl von Parlamentariern auch direkt wählt und andererseits insbesondere durch den Europäischen Rat, wo regelmäßig die Staats- und Regierungschefs zusammenkommen, wo alle Fachminister auch gemeinsam mit ihren Pendants der weiteren 26 EU-Mitgliedsländer europäische Politik machen und genau mit der Perspektive der Länderinteressen. Das heißt, das ist ja ohnehin gegeben, aber dieses Exekutivorgan, sozusagen die ausführende Regierung, wenn man so will, das ist etwas, was man tatsächlich auf europäische Kompetenzen auch verstärken und fokussieren sollte.
Wäre Österreich tatsächlich bereit, zeitweise auf einen eigenen Kommissar oder eine Kommissarin zu verzichten und verlieren wir dadurch nicht Einfluss in Brüssel?
Natürlich, wer A sagt, muss auch B sagen. Und ich finde es gut, wenn wir hier eine Rotation auch schaffen, so kommt jedes Land regelmäßig auch dran. Dann ist, wie gesagt, nicht so, dass sie das nur auf die großen europäischen Länder schlussendlich verteilt, diese wichtigen Positionen. Aber ich glaube, wie gesagt, dass wir handlungsfähiger nur dann werden können, wenn wir auch bereit sind, irgendwo abzuspecken, links und rechts und uns tatsächlich auch den Mut haben, auf die politischen Bereiche zu konzentrieren, wo wir tatsächlich Entscheidungskompetenz und politische Kompetenz und Verantwortung haben.
Geht es bei einer kleineren Kommission vor allem um Sparen oder um bessere politische Entscheidungen? Es sollen ja rund 2500 zusätzliche Stellen und deutlich höhere Verwaltungsausgaben im Raum stehen. Warum sehen Sie diese Ausgaben so kritisch?
Die Verwaltungsausgaben sind einer der vier Hauptbereiche des EU-Budgets, die vorgeschlagen sind, die sogenannte Rubrik 4. Und bei den Verwaltungsausgaben hat die Kommission ein Plus von fast 40% vorgeschlagen für die nächste Periode, für die nächste Finanzperiode. Und das geht sich in meinen Augen einfach nicht aus mit der Zielsetzung, dass wir eigentlich in Innovation stärker werden wollen, Digitalisierung, Automatisierung nutzen, auch E-Government. Jedes Mitgliedsland ist hier sehr, sehr stark aufgestellt und arbeitet auch stetig daran, die Dinge weiterzuentwickeln. Wir haben die ID Austria in Österreich. Wir haben mit E-Government-Tools eigene Apps, wo man Behördengänge erledigen kann. Und dann auf europäischer Ebene wird dann sozusagen das Gegenmodell präsentiert, nämlich 40% mehr Verwaltungsausgaben, 2500 zusätzliche Bedienstete. Das schreit nach Bürokratie, das schreit nach zusätzlichen Regulierungen beziehungsweise nach zusätzlichen Instanzen, die ja auch Berichtspflichten wahrscheinlich kontrollieren werden. Und das arbeitet hier in eine völlig falsche Richtung. Bei uns in Österreich geht es eben genau darum, dass wir effizienter werden, dass wir Doppelgleisigkeiten abbauen. Und in den Bundesländern ist es ja bereits so, dass beispielsweise nach Pensionierungen nicht mehr nachbesetzt wird, wir schlankere Strukturen auch schaffen und das erwarte ich mir auch von der Europäischen Union.
Kommen wir nun zum Thema EU-Erweiterung und speziell nach der Frage zur Ukraine. Österreich unterstützt die Ukraine politisch, humanitär und beim Wiederaufbau. Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie von europäischer Solidarität mit der Ukraine sprechen?
In der Ukraine spüren die Menschen tagtäglich, was es heißt, für europäische Werte einzutreten, europäische Werte auch zu verteidigen. Und selbstverständlich unterstützt ja auch Österreich im Rahmen seiner verfassungsrechtlichen Möglichkeiten. Und ich glaube, wir sind gerade die letzten Jahre hier viel deutlicher geworden, was es bedeutet, ein neutrales Land zu sein. Die Neutralität alleine schützt auch uns in Österreich nicht, aber wir definieren sie, finde ich, viel zielgerichteter mittlerweile. Wir sind militärisch neutral, aber niemals politisch. Wenn hier ein Angriffskrieg, der völkerrechtswidrig ist, auf unserem Kontinent, in unserer unmittelbaren Nachbarschaft passiert, dann können wir hier nicht einfach zusehen.
Sie warnen zugleich vor einem Turbo-Beitritt. Warum ist Unterstützung für die Ukraine aus Ihrer Sicht nicht automatisch ein Blankoscheck für einen raschen EU-Beitritt?
Selbstverständlich ist es wichtig, dass die Ukraine, genauso wie andere Beitrittskandidatenländer, eine realistische europäische Perspektive bekommt. Und das gilt jetzt nicht nur für die Ukraine, sondern für jedes Beitrittskandidatenland. Überall, wo wir als Europäische Union ein Vakuum hinterlassen, füllen das sofort Drittstaaten. Und es ist ein klares Bekenntnis der Ukraine, dass sie den Pfad in Richtung Europa, in Richtung Europäische Union klar weiterverfolgen wollen und hier näher an uns herankommen wollen. Und diese Perspektive unterstützen wir selbstverständlich. Aber es darf nie dazu führen, dass hier zwei Klassen von Beitrittskandidatenländern irgendwo entstehen. Für die Beitrittskandidatenländer am Westbalkan beispielsweise gelten seit 20 Jahren die gleichen Regeln, aber bei der Ukraine und bei Moldau schafft man es dann irgendwo in einem Schnellverfahren. Dieser Eindruck wird zumindest erweckt in manchen Bereichen und davor warnen wir zutiefst. Für Österreich gilt der leistungsbasierte Ansatz, der hat für alle Beitrittskandidatenländer zu gelten und da muss auch die Ukraine ihre Hausaufgaben machen, gerade wenn es darum geht, dass wir Rechtsstaatlichkeit stärken, der Kampf gegen Korruption, auch Demokratie, dort ist jetzt viele Jahre nicht gewählt worden, wieder stattfindet, das sind die sogenannten Fundamentals des EU-Beitritts. Und genauso wird das bei der Ukraine sein. Die Ukraine hat fast 40 Millionen Einwohner und ich glaube, dass hier durchaus die kommenden Beitritte von Montenegro ein sehr, sehr positives Beispiel sein können für alle weiteren Beitrittskandidatenländer, dass man sieht, okay, es kann passieren. Wir können es schaffen, wenn wir an diesem Pfad dranbleiben, an dem Pfad der Reformen, die allesamt notwendig sind, bevor man in die Europäische Union beitritt. Mit gradueller Integration, glaube ich, schafft man auch Möglichkeiten, wie man, das kann man durchaus so sagen, die Laune auch bei den Menschen aufrecht erhält, denen vor Jahren und Jahrzehnten versprochen wurde, dass sie früher oder später EU-Bürgerinnen, EU-Bürger werden. Und dass man sieht, okay, es zahlt sich aus, wenn ich Reformen auf nationaler Ebene mittrage. Das ist natürlich auch in den Beitrittskandidatenländern nicht immer einfach, aber genau hier müssen wir dranbleiben und tatsächlich nur Dinge versprechen, die wir auch wahrmachen können. Hier sind wir beitrittsmüde geworden die letzten Jahre, aber das bedeutet keinesfalls, dass wir die Regeln lockern und schon gar nicht für einzelne Länder.
Wenn wir auf das Jahr 2034 schauen, was müsste sich bis dahin in Europa verändert haben und was sollen Österreicherinnen und Österreicher von einem besseren Europa im Alltag merken?
Die Europäische Union ist hoffentlich im Jahr 2034 in 8 Jahren handlungsfähiger geworden und hat den Platz auf der Weltbühne auch zurückgefunden. Wir haben hoffentlich viele Entscheidungen getroffen, die unseren Binnenmarkt verstärken und auch vertiefen. Ich hoffe darauf, dass die Kapitalmarktunion dann Realität ist und dass tatsächlich damit auch ein Anreiz gesetzt wird, wie man zum Beispiel auch Unternehmen, Startups in Europa auch besser unterstützen kann. Da sind wir von diesem Mindset, würde ich sagen, noch etwas weiter entfernt als so manch andere Kontinente. Ich hoffe, dass wir 2034 auch mehr EU-Mitgliedsländer aufgenommen haben. Montenegro hoffentlich wird hier schon mit dabei sein mit 620.000 Einwohnern. Das ist etwas, was wir auch bewältigen. Und diese großen Beitrittswellen, die gehören ohnehin der Vergangenheit an, wenn man an die Jahre 2004 denkt. Dann war das damals eine Welle, wo 10 Länder beigetreten sind der Europäischen Union. Ich hoffe, wir sind größer geworden, stärker geworden, handlungsfähiger geworden und haben uns genau auf diese Bereiche fokussiert, wo die Europäische Union einen Mehrwert im täglichen Leben liefert, für diejenigen, die Beschäftigung und Arbeitsplätze auf unserem Kontinent auch schaffen, aber genauso auch für die Bürgerinnen und Bürger.
Vielen Dank für den spannenden Austausch. Das war noch eine Folge am Ballhausplatz, dem Podcast des österreichischen Bundeskanzlers. Nachzuhören überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank.